Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
Trügerisches Qualitätsmanagement. Fehler im System. Von Bernd Blase.
Es ist ein Tag, an dem alles stimmt und doch nichts funktioniert. Die Kennzahlen in dem Zulieferbetrieb, den ich zum Qualitätsmanagement berate, sehen gut aus. Alle Prozessampeln sind grün, die Formulare lückenlos, die Audits bestanden. Und trotzdem stapeln sich Reklamationen und Überstunden. Später wird jemand menschliches Versagen ins Protokoll schreiben, in Ermangelung einer besseren Begründung für das, was hier offenbar schiefläuft. Und das ist nicht einfach ein Fehler. Es zeigt sich, dass der grundsätzliche Umgang mit Fehlern nicht stimmt. Und dass weder die Meldesysteme noch die Gegenmaßnahmen geeignet sind, die Fehler zu erkennen oder zu verhindern.
Ähnliche Erfahrungen machen viele Führungskräfte, Mitarbeitende und Beraterinnen in ihren jeweiligen Arbeitsumgebungen. Prozesse haken, Vorgaben werden nicht oder nur mit Mühe eingehalten, die Störgeräusche nehmen zu, vielleicht schon seit langem. Aber weil es am Ende ja doch immer klappt, irgendwie, bleibt eine tiefergehende Auseinandersetzung mit dem Problem aus. Stattdessen kommt es, wenn es mal wieder knirscht, zu einer Art Aufführung, einer Inszenierung, die einer immer gleichen Dramaturgie folgt. Aufregung, Schuldzuweisung, Rechtfertigung und Beteuerung. In diesem Fehlertheater gibt es feste Rollenmuster, zum Beispiel die Geschäftsführerin, die die offene Fehlerkultur im Unternehmen preist, um sich im Krisenfall in der Rolle der Anklägerin und Richterin wiederzufinden. Oder den Schuldigen, der sich reflexhaft absichert, obwohl er vielleicht nur das Pech hatte, das Problem zu bemerken. Oder die Retterin, die die Katastrophe verhindert, aber damit zugleich die Illusion nährt, dass ja letztlich alles nicht so schlimm ist. Und es gibt Texte, die immer wiederholt werden, von »Wer war das?« bis »Das darf nie wieder passieren.«
Für das Auffinden und Abstellen von Fehlern ist so ein Theater, das wohl in jeder Organisation in der einen oder anderen Weise gespielt wird, keine Hilfe, weil das, was auf der Bühne passiert, nicht die Realität ist. Im Gegenteil, die inszenierte Aufregung lenkt von den wahren Problemen ab und behindert einen konstruktiven Umgang mit Fehlern und ihren Ursachen. Umso wichtiger ist es, hinter die Inszenierung zu blicken. Und hinter die Fehleinschätzungen, die sich durch sie ergeben.
Wie das Fehlertheater in die Irre führt, lässt sich vor allem an drei Punkten festmachen. Der erste ergibt sich daraus, dass im Theater die Personen auf der Bühne im Fokus stehen, beziehungsweise die Rollen, die sie spielen. Fehler erscheinen dadurch als mehr oder weniger direkte Folgen individuellen Handelns, obwohl die wahren Ursachen meist viel komplexer und vor allem in den Rahmenbedingungen zu suchen sind, die Fehler ermöglichen oder begünstigen.
Wie sich diese Personalisierung in der Fehlerkultur auswirkt, zeigt ein Praxisbeispiel aus dem Krankenhaus. Dort gibt es ein Problem. Bei den Infusionen, die morgens auf Station verabreicht werden, kommt es wiederholt zu beinahe Verwechslungen von Beuteln mit und ohne Kalium, was im Ernstfall zu lebensgefährlichen Herzrhythmusstörungen hätte führen können. Zwar muss jede Medikamentenvergabe durch einen Barcode-Scan verifiziert werden, aber diese Sicherung kann notfalls übersprungen werden, für den Fall, dass ein Barcode mal nicht lesbar ist. Auf der Station lerne ich Nele kennen, eine erfahrene Pflegekraft. Sie nimmt mich beiseite und erzählt mir, dass dieser Override häufig aus einem anderen Grund genutzt wird.
Das WLAN, ohne dass der Scan nicht funktioniert, ist oft überlastet und man könne im Pflegebetrieb nicht immer warten, bis es wieder läuft. Sie und ihr Team haben das Problem auch schon gemeldet, worauf die Regie mit dem typischen Fehlertheater reagiert hat. Sie hat ein Krisenmeeting einberufen und eine Schulung zum Thema Sorgfalt im Alltag angeordnet. Eine Maßnahme, die sich für die Pflegekräfte wie eine Ohrfeige anfühlte, weil man sie persönlich verantwortlich gemacht und ihnen mangelnde Einstellung unterstellt hat, anstatt zu untersuchen, warum es überhaupt dazu kommen konnte. Die Betroffenen haben daraus gelernt. Die Folge? Sie schweigen, der Fehler bleibt.
Eine zweite Irreführung folgt aus der Fixierung auf das, was auf der Vorderbühne sichtbar ist. Im Krankenhaus zeigt die Statistik eine Erfolgsquote von 98% beim Medikamentenscan an. Schwere Fehler? Null. Die Führung schließt daraus, dass alles in Ordnung ist. Die übrigen 2% bleiben unsichtbar, obwohl genau hier die Overrides passieren, die fast zu den gefährlichen Verwechslungen geführt hätten. Ähnliches beobachte ich auch anderswo. In vielen Unternehmen gibt es umfangreiche Sicherheits- und Qualitätsmanagementsysteme, deren Aufgabe es ist, Fehler anzuzeigen und möglichst zu verhindern. Vor allem im produzierenden Gewerbe, wo ein nahezu religiöses Null-Fehler-Dogma herrscht, werden mit Six Sigma, Poker-Yoke oder der Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse FMEA umfangreiche Modelle eingesetzt, die Risiken identifizieren, Prozesse verbessern und Ausschuss reduzieren sollen. Diese Modelle sind zweifellos äußerst verdienstvoll und werden in vielen Unternehmen mit großem Gewinn eingesetzt. Aber sie verzerren eben auch, indem sie den Blick auf Dashboards, Scorecards und Ampeln lenken, die Fehler anzeigen bzw. nicht anzeigen. Damit befeuern sie einerseits die Personalisierung von Problemen nach dem Muster »Dein Bereich ist rot, erklär dich«. Andererseits wird durch die Fixierung auf das Sichtbare eine Scheinevidenz geschaffen, die die Vorstellung nährt, alle denkbaren Fehler fest im Griff zu haben. Ein Hindsight- oder Outcome-Bias. Die Ampel steht auf grün, also muss alles richtig gelaufen sein.
Dadurch besteht die Gefahr, dass sich die Modelle mit ihren KPIs verselbstständigen. Das Dashboard wird zum Selbstzweck, die Instrumente, die zum Auffinden und Vermeiden von Fehlern installiert wurden, werden zum Ersatz für die Realität. Das kann dazu führen, dass mehr Aufwand in das System gesteckt wird, als in die eigentliche Prozessqualität am Ort des Geschehens, zumal ein ganzes Ökosystem aus Beratern, Zertifizierern und Trainern davon profitiert, wenn Qualitätsmethoden kompliziert und aufwendig sind. Hier kommt Goodharts Gesetz zum Tragen. Sobald eine Kennzahl zum primären Ziel wird, verliert sie ihren Wert als objektiver Maßstab.
Das führt zu einer dritten Verzerrung, die das Gegenstück zum Fokus auf Personen und Kennzahlen bildet und die dadurch entsteht, was sich nicht auf der Vorderbühne abspielt. Damit sind wir bei der eingangs beschriebenen Szene beim Automobilzulieferer, der trotz sauberer Fehlerstatistik offenbar ein Problem hat. Ich treffe die Werkerin Mira, die an Station 37 einer Fertigungslinie arbeitet. Mira ist dafür verantwortlich, Dichtringe in Gehäuse einzulegen und diese mit einem Drehmomentwerkzeug zu verschrauben. Ein eingebauter Sensor misst die dabei aufgewendete Kraft. Wenn alles stimmt, erscheint ein grünes Häkchen auf dem Dashboard. Als Mira einen Dichtring einlegt und schraubt, knackt es plötzlich. Zu früh, eigentlich sollte es noch nicht knacken. Mira zieht eine Nagelfeile aus der Tasche. Nur ein Hauch, flüstert sie und glättet damit eine Kante. Beim zweiten Versuch mit dem Drehmomentwerkzeug knackt es an der richtigen Stelle. Das System zeigt grün.
Eigentlich hätte Mira nach der in der Firma etablierten Qualitätssicherung den Andon ziehen müssen. Das heißt, das Signal geben, dass etwas nicht stimmt und das Band anhalten muss. Doch das tut sie nicht, ist ja nur eine Kleinigkeit. Und nächste Woche sind Audits, da muss alles gut aussehen. Dabei sieht es nur gut aus, weil Mitarbeitende wie sie, ganz in der Rolle des Retters, Ausgleichsarbeiten leisten, damit das System läuft und so um die Fehlermeldsysteme herumarbeiten, dass alle Häkchen grün bleiben. Im Einzelfall ist das pragmatisch. Auf Dauer führt das zu etwas, das ich Normalisierung der Abweichung nenne. Zu einem schleichenden Prozess, bei dem improvisierte Übergangslösungen, Workarounds und teils riskante Abkürzungen unbemerkt zum neuen Standard einer Organisation werden. Dabei nimmt nicht nur die Arbeitslast zu, während die Qualität sinkt, wie sich beim Zulieferer an den Überstunden und Reklamationen zeigt. Schwerer wiegt, dass Mängel im Prozess, die den Workaround notwendig machen, nicht abgestellt werden können, weil das Alarmsystem sie nicht meldet, beziehungsweise sie hinter einer Reihe von grünen Häkchen verdeckt sind.
Indem das Fehlertheater den Blick auf Personen und auf die Schauseite lenkt, verschleiert es also tendenziell die wahren Gegebenheiten und blockiert wirksame Gegenmaßnahmen. Hier setzt mein Vorschlag an, dessen Kern darin besteht, das Fehlertheater zunächst einmal als solches zu erkennen und dann die Art und Weise zu ändern, wie es inszeniert wird. Und zwar nicht nur, wie einzelne Rollen gespielt werden, sondern vor allem, was Regie und Skript vorgeben. Die zentrale Frage lautet dabei nicht, wie vermeiden wir Fehler, sondern wie gestalten wir die Bühne, auf der wir damit umgehen? Nicht, wer war unachtsam, sondern was hat den Fehler begünstigt? Ziel muss es sein, einen Umgang mit Fehlern zu entwickeln, der nicht bei Schuldfragen und der Rolle von Personen stehen bleibt, sondern auf die komplexen Abläufe und Bedingungen zielt, unter denen Fehler überhaupt erst entstehen.
Das verlangt zunächst eine andere Art hinzuschauen. Nicht so sehr auf die Fehler, wenn sie bereits passiert sind, sondern auf die Mechanik, die zum Fehler führt, sozusagen auf den Fehler hinter dem Fehler. Zwei Metriken haben sich dafür aus meiner Sicht besonders bewährt. Eine davon ist der Near-Miss oder Fast-Fehler. Beim Zulieferer zum Beispiel ergibt sich ein klares Bild von Problem, als wir nicht mehr auf die Fehlerstatistiken mit ihren grünen Häkchen schauen, sondern auf die Sensor-Rohdaten des Drehmomentwerkzeugs. Mit ihnen lässt sich nachvollziehen, dass das Werkzeug ständig mehrfach ansetzen muss. Ein sogenannter Double-Hit, der immer dann registriert wird, wenn das Werkzeug abrutscht, die Hand nachfasst, der Ring kratzt. Kein Fehler im Endprodukt, aber der Moment, wo die Abweichung beginnt.
Eng damit verbunden ist eine zweite Metrik: Echoalarme. Sie werden durch Probleme ausgelöst, die immer wiederkehren, weil ihre Ursachen fortbestehen. Im Krankenhaus sind das zum Beispiel die vielen Scan-Overrides, mit denen das Sicherungssystem routinemäßig übergangen wird. Als die Daten der Infusionsgeräte geprüft werden, zeigt sich noch ein ähnliches Phänomen. Warnmeldungen wiederholen sich, weil das Pflegepersonal sie nur schnell wegklickt, ohne das Problem, etwa einen Knick im Schlauch, zu beheben. Ein Vergleich mit den Overrides zeigt, dass beide Workarounds vor allem in der Zeit von 6.30 Uhr bis 8.15 Uhr auftreten, im Hochbetrieb zwischen der Schichtübergabe und dem ersten Medikamentenlauf. Die Echoalarme spiegeln damit, wie überlastet die Pflegekräfte sind, was zusammen mit den IT-Problemen die Fastverwechslungen begünstigt. Wie die Near Misses sind sie Schattenindikatoren, die darauf hinweisen, dass das System unter Spannung gerät.
Natürlich gibt es nicht überall ein Datenprotokoll, das man befragen könnte. Gerade in der Wissensarbeit fehlen Prozessdaten oft völlig. Der Fokus auf die Schattenindikatoren ist dennoch auch hier aufschlussreich. Sie zeigen sich nur anders. Ein Near-Miss wird zum Beispiel im Führungsmeeting deutlich, wenn eine Rückfrage klar macht, dass alle bislang aneinander vorbeigeredet haben. Oder wenn herauskommt, dass zwei Teams monatelang unterschiedliche Zielbilder verfolgt haben oder dass man beinahe am Kundenbedarf vorbei entwickelt hätte. Auch Echoalarme gibt es in der Wissensarbeit, und zwar immer da, wo es im Prozess wiederholt hakt, wo mehrfach nachgearbeitet werden muss, was immer wieder Zeit und Nerven kostet. Sie lassen sich an Aussagen erkennen wie: Wir starten schon wieder mit unklaren Anforderungen. Wir warten wie immer auf den Input vom Vertrieb. Oder: Jetzt reden wir wieder über Symptome statt Ursachen. Was in der Fertigung ein Datenpunkt ist, wird in der Wissensarbeit zu einer Beobachtungshaltung.
Außer einem veränderten Fokus braucht es zudem eine andere Art, über Fehler zu reden. Denn die Klassiker des Fehlertheaters, von der Fehlermail, die alle in CC setzt, bis zum mahnenden Einzelgespräch, folgen der alten Dramaturgie von Anklage und Absicherung, mit den beschriebenen Folgen. Mitarbeitende überlegen sich da zweimal, ob sie Probleme melden, falls überhaupt. Für eine konstruktive Fehlerkultur ist es jedoch entscheidend, dass Mitarbeitende nicht nur Fehler, sondern auch die Near Misses, Echoalarme und andere Abweichungen ansprechen, damit es am besten gar nicht erst zu Problemen kommt. Das setzt ein Klima voraus, in dem man sagen kann: Ich sehe hier ein Risiko, ohne Sanktionen befürchten zu müssen oder als Bremser, Besserwisser oder Störenfried zu gelten.
Eine Methode, die genau das fördern kann, ist das Drei-Zimmer-Modell. Jedes Zimmer steht dabei für jeweils einen Aspekt der Fehleranalyse und lässt nur bestimmte Fragen zu. So wird in Zimmer 1 ausschließlich nach dem Mode gefragt, also nach der Art des Fehlers. Hier gilt es, die eigene Beobachtung zu beschreiben, und zwar möglichst klar und sachlich. Was ist passiert? Wie zeigt es sich konkret im Prozess, in der Technik, beim Kunden? Welche Metriken deuten auf einen möglichen Fehler oder Fastfehler hin?
Wichtig ist im ersten Zimmer, dass keine Rollenzuweisung stattfindet und das Anliegen nicht fehlertheatertypisch auf der Personenebene verhandelt wird. Bei der Entdramatisierung hilft es, einige Regeln zu vereinbaren, etwa ein Verbot von Adjektiven, um die Sprache möglichst nüchtern und wertfrei zu halten. Bewährt hat sich zudem, erstmal keine Namen zu nennen. Abteilungen oder Schichten genügen, um die Mechanik zu klären.
Die Trennung der Räume ist die Voraussetzung dafür, dass die Meldung im ersten Raum nicht von Affekten oder Schuldfragen überlagert wird und darf daher von allen Beteiligten eingefordert werden. Erst im zweiten Zimmer geht es darum, die Ursache für das beobachtete Problem zu ergründen. Hier findet das eigentliche Lernen der Organisation statt. Dazu wird gefragt, wie es zu dem Problem kommen konnte, welche Faktoren dabei hineinspielen und welche Bedingungen es begünstigen. Die wichtigste Regel dabei lautet: Person erst nach System. Das heißt, dass der Blick möglichst von der Bühne auf Regie und Skript gelenkt werden soll. Wo werden Menschen verleitet, abzukürzen, zu kompensieren oder zu improvisieren? Welche Annahmen, Regeln oder Tools funktionieren nicht so wie gedacht? Wo gibt es zu wenige Informationen oder zu viele Prozessschritte?
Da Fehler meist Ensembleleistungen sind, ist es sinnvoll, in Zimmer 2 alle verfügbaren Daten zu nutzen und alle Beteiligten zu Wort kommen zu lassen, um die Mechanik hinter dem Fehler ausfindig zu machen. Beim Zulieferer kommt der entscheidende Hinweis von Mira, die berichtet, dass es in der Halle manchmal zieht. Ein Datenvergleich zeigt, dass es tatsächlich zu Temperaturschwankungen kommt, wenn die Tore der LKW-Schleuse offen stehen. Die Ursache für die gehäuften Double Hits ist also kein menschliches Versagen, sondern kalte Zugluft, die die Dichtungen starr werden lässt.
Auch in weniger technischen Abläufen gilt es, systematische Ursachen zu finden, die hier allerdings eher kommunikativer, kultureller oder kognitiver Art sind. Eine einstimmig beschlossene, aber in der Umsetzung scheiternde Neuausrichtung eines Produkts könnte auf ein Groupthink-Problem hindeuten. Niemand hat Bedenken geäußert, weil ein zu hohes Harmoniebedürfnis im Führungsteam herrscht. Wenn ein Entwicklerteam am Kundenwunsch vorbeigearbeitet hat, weil eine User-Story missverständlich war, verweist dies auf fehlende Abstimmungskanäle oder einen grundsätzlich mangelhaften Auftragsprozess als Ursache.
Sind Mode, also die Art des Fehlers, und die Ursache geklärt, geht es in Zimmer 3 um die Folgen. Wie können wir den Betrieb kurzfristig sicherer machen? Was passiert, wenn wir es nicht tun? Und vor allem, wie können wir das System ändern, um das Problem dauerhaft abzustellen? Beim Zulieferer war die Antwort ein Umbau der LKW-Schleuse, flankiert durch eine Änderung in den Fehlermetriken, die nun auch Double Hits berücksichtigt. Im Krankenhaus wurde das WLAN verbessert, ergänzt durch eine Designänderung in der Scanner-App. Der Override wurde nicht verboten, erfordert nun aber eine doppelte Gegenprüfung und taugt damit nicht mehr als schnelle Abkürzung. In der Wissensarbeit kann die Lösung der Umbau von Prozessen, die neue Zusammenstellung von Meetings oder die Änderung des Informationsflusses sein. Das Ziel ist hier wie dort: Der sicherste Weg muss auch der einfachste sein.
Das Fehlertheater wird dabei natürlich nicht verschwinden. Aber wir können ändern, was gespielt wird und wie. Dazu müssen Organisationen lernen, mehr auf das zu schauen, was zu Fehlern führt, statt auf die bereits eingetretenen Fehler selbst. Außerdem müssen Mitarbeitende sich trauen und bereit sein, ihre Beobachtungen und Abweichungen zu melden, ohne Angst und ohne von falschen Anreizen abgelenkt zu werden. Führungskräfte wiederum müssen den Hindsight-Bias überwinden, vom Ergebnis auf den Prozess zu schließen. Vor allem geht es darum, die Ursachen und Lösungen im System zu suchen, statt Menschen zu korrigieren. Sie hatten den Artikel »Trügerisches Qualitätsmanagement – Fehler im System« von Bernd Blase aus der Ausgabe Juli 2026 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
»Lean Communication – Miteinander ohne Muda« und »Orientierung geben in der Unsicherheit – Narrativ führen«.
Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.